Erstmal schönen guten Abend und willkommen bei der Bar Shalom-Veranstaltung Kritische Theorien in Israel. Und ja, wir widmen uns heute dem Verhältnis der kritischen Theorie und dem Verhältnis zwischen der kritischen Theorie und dem Zionismus. Und haben dazu Clemenzini eingeladen. Clemenzini ist Politikwissenschaftler und Direktor des Berliner International Center for the Study of Antisemitism. Er war als Postdoc an der Yale University in den USA, er ist Verfasser von 5 Büchern und vieler Artikel in Deutsch und Englisch zu den Themenbereichen Antisemitismus, Antizionismus, Israel, deutsche Geschichte, Holocaust und Holocaust-Erinnerung, Rechtsextremismus, neue Rechte, politische Kultur, Antiamerikanismus, Islamismus, Dschihad und Terror. Und es gibt ja viele, gerade in der antideutschen und allgemein pro-israelischen Szene, also Dinge, über die man sich sehr einig ist, was die kritische Theorie angeblich so sagt. Und wenn man jetzt allerdings den einzelnen kritischen Theoretikern selber nachforscht, was sie geschrieben und gesagt haben, dann kommt man doch durchaus zu der Erkenntnis, dass das alles so eindeutig und klar gar nicht ist. Dem wird es auch in diesem Buch nachgeforscht und auf dem beruht der Vortrag. Und genau, dann überklebe ich dann auf mal Clemens.
Ja, vielen Dank, Jan. Ich gebe mal erstmal Paper rum. Das sind 2 Blätter, die dann alle jeweils 1 haben sollten, so ungefähr. Anfangen möchte ich mit der Berliner Geschichte. Es ist immer ganz praktisch, mache ich jedenfalls so, vorm Vortrag in den besten Buchladen in der Stadt zu gehen. Also hier gehe ich dann immer zur schwankenden Weltkugel. Und da habe ich jetzt vor ein paar Tagen ein Buch gesehen, das ich sehr nett finde. Sieht so aus. Das Buch heißt This is not Uganda, Beobachtungen aus Israel von Tine Fetz. Und das ist ein sehr nettes Buch mit vielen Zeichnungen drin. Und ich möchte mal was zitieren, gleich am Anfang, weil das führt uns gleich mal rein in das Thema 1903. 6. Zionistenkongress in Basel. Und bevor wir dann in das Jahr 2015 springen und dann diese Frau sehen werden, also lese ich mal was vor, weil das passt, also aus diesem Buch, das ich ja vor 4 Tagen noch gar nicht kannte und jetzt erst gekauft habe, aber passt genau zu meinem Vortrag, also dachte ich, okay, nehmen wir das mal. Also wir reden um der August 1903, das war der 6. Zionistenkongress mit Theodor Herzl und vielen, vielen anderen. Und das ist jetzt hier ein Bericht von einer Teilnehmerin von damals. Erst gab es die üblichen Eröffnungsreden, aber die Spannung war groß. Wir spürten, dass etwas Besonderes in der Luft lag. Plötzlich erhob sich Herzl und verkündete: Ich habe eine große Überraschung für euch. Seine Majestät, der König des britischen Weltreichs, macht euch ein Geschenk. Das Geschenk ist Uganda. Als Herzl zu seinem Platz zurückging, füllte eine unglaubliche Spannung den Saal. Es herrschte vollkommene Stille. Man hörte kein einziges Wort. Dann mit einem einzigen Mal erwachte der ganze Saal. Einige schrien, das wollen wir nicht. Andere brüllten, doch, wir wollen es. Es war ein unglaublicher Tumult. Herzl verstand die Welt nicht mehr. Er konnte nicht fassen, wie ein unglückliches Volk, das Verfolgungen ausgesetzt war und dem alle Rechte vorenthalten wurden, zu einem Land, das man ihm anbot, einfach Nein sagen konnte. Die russischen Zionisten versuchten es zu erklären. Wir wollen nicht irgendein Land. Wir sind Zionisten. Wir wollen in das Land unserer Väter zurückkehren. Zitat Ende. So, das ist der Kernpunkt des Zionismus. Es gab natürlich ganz, ganz viele Diskussionen überhaupt die Möglichkeit, eine Heimstätte für das jüdische Volk, für die Juden wieder zu erlangen. Das ist deswegen wichtig, weil es ja bis heute diese Fantasie von Uganda gibt. Viele waren vielleicht bei einer Veranstaltung hier im gleichen Ort mit Tuvia Tenbohm, der vor ein paar Jahren ein anderes Buch geschrieben hat, wo er zum Beispiel einen Mitarbeiter von der Gedenkstätte, KZ-Gedenkstätte Buchenwald besucht hat, der ein T-Shirt anhatte, wo drauf stand Uganda Bar, das offensichtlich keine sonderlich wahnsinnig pro-israelische Bar in Jerusalem ist. Und da hat Tuvia drüber geschrieben. Es ist also bis heute ein Thema und das ist immer wieder interessant, sich zu erinnern, was also 1903 da in Basel passiert ist. So, jetzt möchte ich 2015, wie heute Zionismus betrachtet wird, mal kurz in diesem Video zeigen. Das ist eine Rede einer jungen Abgeordneten, so die große Hoffnung des zionistischen Lagers. Ich habe hier leider nur ein kleines Bild von ihr. Sie heißt Staff Shafir. Sie war mal auf dem Coverbild von einer britischen pro-israelischen Zeitschrift Fäfem, von einem Bekannten von ihr, von Alan Johnson. Staff Shafir ist in Israel sehr, sehr bekannt und hat eben eine Rede gehalten an der Knesset vor ein paar Wochen im Januar. Und die können wir uns jetzt mal anhören, die letzten zwei Minuten, weil da geht es um Zionismus, wie das heute gesehen wird, von Linken in Israel.
אל תתווכחו איתנו על ציונות, כי ציונות אמיתית, חברים, זה לחלק את התקציב באופן שווה בין כל אזרחי המדינה. ציונות אמיתית זה לדאוג לחלשים. ציונות אמיתית זה סולידריות, לא רק בקרב, אלא ביום-יום, ביום-יום, לשמור אחד על השני. זו ישראליות, זו ציונות. לדאוג לעתידם של אזרחי ישראל, בבית החולים, בבית הספר, בכבישים, ברווחה, זו ציונות. ואתם לוקחים ומחריבים אותה. אתם לוקחים והופכים את הקופה הציבורית לסחר מחר לקומבינה פוליטית בידיים שלכם, במקום לדאוג למדינה. אתם שכחתם מהנגב ומהגליל כדי להעביר 1.2 מיליארד שקלים להתנחלויות בבונוסים. אתם שכחתם את ישראל, אתם איבדתם את הציונות כבר מזמן. חברים, כשאנחנו שרים את התקווה, אנחנו שרים אותה ומצייתים באמת להוראה של ההמנון. תקווה. פוליטיקה של תקווה, פוליטיקה שיש בה עתיד, פוליטיקה שמסתכלת קדימה ורוצה לעשות את החיים בו טובים יותר, בטוחים יותר, שרוצה לעשות שלום, שרוצה לתקן את היחסים הראויים בין החלקים השונים בחברה הישראלית, שמאמינה בשוויון זכויות, בשוויון תקציבי, שחושבת שלכל אזרח ישראלי מגיע לקבל שווה בשווה, מגיע לחיות פה חיים טובים באמת. זו הציונות האמיתית, זו התקווה. אם נתניהו היה כותב את המנון המדינה, כנראה שהיה צריך לקרוא לזה המנון הייאוש. נגד הפוליטיקה שלכם אנחנו נלחמים, נגד ההכחשות ונגד השקרים, ובעד פוליטיקה של תקווה, של עתיד, של טוב.
תודה. Also ich habe das jetzt gar nicht als Beispiel für den Wahlkampf oder so ausgesucht, sondern wollte nur mal zeigen, weil das hier, glaube ich, in dem Land sehr selten mal rüberkommt, dass junge Leute, die Frau ist 28 und ist bereits in der Knesset, ein ganz anderes Verständnis von Zionismus haben, wie das viele hier in den Medien und auch in der Wissenschaft gerne hätten oder zeigen. Ihr Vorwurf hier, was wir nicht alle sehen konnten in den Subtitles, war halt, dass sie sagt, der eigentliche Zionismus wird verraten von der derzeitigen rechten konservativen Regierung, und das ist deswegen schon wichtig, weil viele in Diskussionen oftmals nicht so richtig verstehen, dass Leute, die zum Beispiel Netanyahu oder Bennett oder Lieberman kritisieren, dass das natürlich keine Antizionisten sind, sondern die sehen sich viel eher als Zionisten verglichen mit Netanyahu. Und das ist schon auch, also in Israel ist das alles natürlich völlig selbstverständlich, aber hierzulande, glaube ich, gibt es da nicht so viele Diskussionen darüber. Und deswegen ist es wichtig zu betonen, dass gerade die Linken sich als die Hüter des Zionismus verstehen in Israel, und nicht die Konservativen, sodass quasi, was schon für europäische Maßstäbe total paradox ist, dass die Linken eigentlich die Nationaleren, die Zionistischeren sind, verglichen mit den Konservativen und den religiösen Parteien. So, jetzt gehen wir wieder vom Jahr 2015, wo wir gerade eben waren, zurück ins 19. Jahrhundert sogar, und da gehen wir jetzt in die Gegend von Stuttgart. Ich passe in Berlin natürlich prima, da gibt es viele Schwaben in Berlin. Und Max Horkheimer kommt auch aus Stuttgart, so wie ich. Insofern ist das okay. Das Interessante ist, denke ich, was vielleicht auch nicht so ganz bekannt ist, dass Stuttgart als das Jerusalem der Juden bezeichnet wurde. Und da habe ich mal ein Zitat aus meinem Buch hier, wo ich erstmal dasselbe einführe und dann kommt ein Zitat, das wird dann schon klar. So, die ganze Tragik deutsch-jüdischer Geschichte und die Vorstellung eines harmonischen oder irgendwie möglichen Zusammenlebens von jüdischen und nicht-jüdischen Deutschen zeigt sich in folgenden Ausführungen des Soziologen Josef Mayer, der hat gelebt von 1911 bis 2002, der sich nach dem Tode von Leo Löwenthal als den letzten Mohikaner der Frankfurter Schule bezeichnete Im Rahmen eines Vortrags aus Anlass des 100. Geburtstages von Max Horkheimer auf einer Konferenz an der Universität Frankfurt am Main im September 1985. Zitat: Gershom Scholems spitze Bemerkung, die Gruppe um das Institut für Sozialforschung von Max Horkheimer gehöre zu den bemerkenswertesten jüdischen Sekten, die das deutsche Judentum hervorgebracht hat, sollte man nicht nur polemisch deuten. In der Tat ist es ein doppeltes Erbe gewesen, das in der Vielfalt der Zeugnisse, die Horkheimers Leben und Werk verständlich machen, wirksam wurde. Da ist einmal die Tradition, die etwa anderthalb Jahrhunderte währte und von der Aufklärung und klassischen deutschen Literatur und Philosophie bis zum Jahr 1933 reicht. Fast 179 Jahre waren vergangen seit der Begründung des Freundschaftsbundes zwischen Lessing und Mendelssohn, 1754, 121 Jahre seit dem preußischen Edikt über die bürgerliche Gleichstellung der Juden, das war 1812, und 62 Jahre seit der vollständigen Durchführung der Emanzipation der Juden in Deutschland, 1871. Bezeichnend für die Stimmung, die bis zum Beginn der Nazizeit bei der Mehrheit der deutschen Juden vorherrschte, sind die Worte Abraham Geigers, einer der Führer der Reformbewegung. Zitat: Jerusalem ist eine ehrwürdige Erinnerung aus der Vergangenheit. Es ist die Wiege der Religion. Es ist keine Hoffnung für die Zukunft. Nicht der Ort, aus dem ein neues Leben sich entwickeln wird. Ehre sei Jerusalem und seinem Andenken, wie einem jeden großen Toten. Aber stören wir nicht seine Ruhe. Zitat Ende. Es war die gleiche Stimmung, der Rabbiner Dr. Josef Meyer Ausdruck verliehen hatte, als er 1866 bei der Einweihung der Synagoge in Horkheimers Heimatstadt Stuttgart ausrief: Ja, dir, geliebtem Stuttgart, unserem Jerusalem, wünschen wir Heil. So, das war 1866. Da hat das Wort Heil auch noch eine andere Bedeutung gehabt. So, das war jetzt also der Abgesang auf den Zionismus, bevor er überhaupt als politische Idee im Raum stand. Und es war das Proklamieren einer deutsch-jüdischen Symbiose, die als solche, wie dann später Gershom Scholem, den ich hier mit mal ein Bild hat von ihm, hier auf meinem Bild, auf meinem Buch drauf habe, hier vorne, das ist Gershom Scholem, da kommt heute noch ein paar Mal vor, ein ganz bekannter Religionsphilosoph, die eben Gershom Scholem diese Symbiose kritisiert hat und gesagt hat, das hat es nie gegeben. Und das führt uns zu meinem Intro 4. Da gehen wir jetzt von 1866, wo wir gerade eben hatten, dass Stuttgart das Jerusalem sei, gehen wir wieder Anfang des 20. Jahrhunderts. Gershom Scholem ist 1897 geboren in Berliner und er hat den Onkel Theobald, und das habe ich hier bezeichnet als antideutscher Zionismus im Kaiserreich. Und damals war Antideutsch nun keineswegs irgendwie harmlos oder so wie heute, sondern das hatte richtig Konsequenzen. Also der Scholem wurde damals als Antideutsch von seinem Vater bezeichnet, 1917, weil er gegen den Krieg war, und dazu war er auch noch Zionist, zwei ganz schlechte Eigenschaften aus Sicht eines assimilierten deutschen Juden, sodass er ihn rausgeschmissen hat aus dem Elternhaus, und er flog also raus und ging dann in eine Pension in Berlin, das war quasi nur ein Beispiel, dass das zionistische Dasein von Juden in Deutschland im Kaiserreich ganz schön kompliziert war. Und da habe ich jetzt ein paar Reihen von Zitaten aus einem meiner Lieblingsbücher zu dem Thema Zionismus. Das ist von Gershom Scholem, ein sehr schönes Buch in einer berühmten Reihe im Suhrkamp Verlag. Das ist 1977 erschienen, von Berlin nach Jerusalem, Jugenderinnerungen. Da geht es jetzt also im Wesentlichen darum, wie sich ein Jude in Deutschland, im Kaiserreich, überhaupt quasi zum Zionismus hingewendet hat und wie der Zionismus da überhaupt eine Chance hatte, in diesem Fall im Familienleben. Das geht los mit dem Onkel Theobald. Die zweifellos bunteste Figur in meinem Familienkreis war der Onkel Theobald. Ein um 10 Jahre jüngerer Bruder meines Vaters und, wie ich schon sagte, vor seiner Heirat der einzige Zionist in der Familie. Er bildete in diesem im Allgemeinen sehr antizionistischen Kreis die Opposition, und da hatte schon lange, bevor ich zu eigenem Denken erwacht war, heftige Diskussionen mit ihm gegeben. Das nächste Zitat verdeutlicht das nochmal. Also gegenüber dem Antizionismus der typischen deutschen bildungsbürgerlich-jüdischen Familien ganz anders lag es bei meinem Onkel, der mit einem anderen Bruder die großväterliche Firma übernommen hatte. Seit 1905 war die zionistische Organisation sein größter Kunde. So druckte er die zwei offiziellen deutschsprachigen Organe der Bewegung, die Jüdische Rundschau, das Sprachrohr der Zionistischen Vereinigung für Deutschland, und dazu kam einige Jahre lang bis zum Ausbruch des Weltkriegs auch die Welt, das von Theodor Herzl gegründete Zentralorgan der zionistischen Organisation. Als ich begann, mich für diese Dinge zu interessieren, lief ich alle paar Wochen nach der Hauptstraße in Schöneberg, um mir die angesammelten Nummern abzuholen. Das ist also eine sehr Berliner Geschichte. Gibt es ja heute immer noch die Hauptstraße in Schöneberg. Kann man sich ungefähr vorstellen, wie das da abging. Das nächste Zitat finde ich ist auch sehr wichtig, weil es nochmal verdeutlicht, was den Zionismus für diese jungen Leute, also Scholem war dann so 1914, war das so 17 Jahre alt, bedeutet hat. Der Zionismus war für meinen Onkel eine Art seelischer Befreiung, die sich in einer etwas paradoxen Weise ausdrückte. Er war einer der Begründer des jüdischen Turnbundes Bar Kochba und turnte 1903 vor Theodor Herzl auf dem Basler Zionistenkongress. Das Bild der Turnriege mit Herzl in der Mitte hing bei ihm im Salon. Also die gleiche Veranstaltung, die wir hier in diesem schönen Comicbuch hatten, hat also der Onkel von dem Scholem getanzt vor dem Herzl. Und der Scholem ist ein ziemlich witziger Typ gewesen, finde ich. Ich habe den ja nie gesehen, aber weil er macht dann schon auch so ein paar ironische Bemerkungen, sage ich mal, über den eigenen Onkel Theobald bezüglich des Turnens, weil das Turnen in Deutschland natürlich nicht so ganz, sag ich mal, unkompliziert ist. In der Wohnung von Onkel Theobald hing an sichtbarer Stelle die Sammelbüchse des jüdischen Nationalfonds zugunsten der Erwerbung von Boden in Palästina. Wetten zwischen den Brüdern wurden, falls er sie gewann, meistens mit dem Einwurf eines Markstücks in die Büchse honoriert. In dem Turnverein, der Max Nordau schreckliche Formel von Muskeljudentum, der physischen Regeneration der Juden konkretisieren sollte, fand dieser Mann, also sein Onkel, der so ganz und gar nichts davon an sich hatte, eine mir ziemlich unverständliche Entspannung. Mich ärgerte die Formel von Anfang an und obwohl mich der Onkel, seitdem ich Sympathie für den Zionismus bekundete, immer wieder zum Eintritt aufforderte, brachte ich es nicht über mich, meine jüdische Begeisterung, die nach Wissen und Erkenntnis durstete, mit Turnübungen nach Vaterjahren zu befriedigen. Das ist halt eine ziemlich witzige Passage, finde ich, weil er den Onkel offensichtlich sehr geschätzt hat, der Scholem. Trotzdem hat er so rückblickend, sagt er dann, Vater Jahn ist der Turnvater Jahn, in die Sportwissenschaftler bis heute hochloben und so, der aber von einem, wie ich finde, sehr interessanten Historiker schon in den 40er Jahren als Turnvater, also als quasi Vorläufer der Schutzstaffel SA bezeichnet wurde. Jetzt haben wir noch mal ein weiteres Zitat, denke ich, von dem Scholem. Und das ist jetzt ein bisschen später. Das ist sehr interessant, weil jetzt geht es nämlich um die Beziehung, und da kommen wir später nochmal zurück, zu einem eben der Gründerväter von Israel, David Ben-Gurion. Durch dieses Buch komme ich nachher nochmal zu sprechen, Gespräch mit Ben-Gurion. Und jetzt geht es um die Beziehung von dem Scholem zu dem Ben-Gurion. So widmete ich mich fast drei Monate lang täglich dreier Stunden dieser Arbeit, meiner ersten 1918 anonym erschienenen Buchveröffentlichung. Er hat ein Buch veröffentlicht, übersetzt. Und dieses Buch hieß Yizkor, ein Buch des Gedenkens an gefallene Wächter und Arbeiter im Lande Israel, deutsche Ausgabe. Mit dem Wort Yizkor, er, nämlich Gott, gedenke, beginnen die Gebete bei den Gedenkfeiern für die Verstorbenen in der Synagoge. Ich sagte, das Buch ist anonym erschienen. Ich war noch sehr jung, leidenschaftlich und wahrscheinlich etwas töricht. Als mich einige recht militaristisch klingende Sätze in manchen Beiträgen stark ärgerten, schrieb ich Buber, Martin Buber, ein ganz berühmter Religionsphilosoph, ich könne es nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, solche Sachen mit meinem Namen als Übersetzer herausgeben zu lassen. Es gab einige Aufregung, weil Buber behauptete, man würde dann ihn für die Übersetzung verantwortlich machen. Das war leicht zu lösen, indem ich als N.N. firmierte. Das Buch enthielt einige großartige Aufsätze, vor allem von J.C.H. Brenner, einem der bedeutendsten Köpfe des russischen Judentums und der jüdischen Arbeiterbewegung im Lande Israel, der 1921 während der Mai-Unruhen von Arabern ermordet wurde. Es stand dort aber auch eine Menge sentimentalen Zeugs, das sehr erfolgreich auf die Tränendrüse vieler Leser und Leserinnen gewirkt hat, denn das Buch fand sowohl in der deutschen als in der polnischen Ausgabe zahlreiche Leser. So wurde ich, also Gershom Scholem, der erste deutsche Übersetzer David Ben-Gurions, dem ich das an seinem 85. Geburtstag zu seiner Überraschung erzählt habe. Zitat Ende. So, das waren also jetzt so ein paar Geschichten aus dem Leben von dem Scholem. Nachher gibt es nochmal ein paar, weil es jedenfalls für mich war das sehr erhellend und interessant, so eine Jugenderinnerung wie eben das Leben eines Juden in Deutschland im Kaiserreich, Weimarer Republik, der ist 23 dann nach Israel gegangen, relativ früh, wie sich das entwickelt hat und wie man das zionistische Leben in diesen Jahren im Kaiserreich und frühe Weimarer Republik verstehen konnte. So, und dann habe ich jetzt hier auf dem Paper erstmal drei Definitionen, damit man so klar ist, was es ungefähr geht. Was ist Antisemitismus? Antisemitismus ist das Ressentiment gegen Juden und gegen Israel als jüdischen Staat sowie die Leugnung oder Trivialisierung der Shoah. Das hört sich jetzt relativ einfach an, wenn man aber sich anguckt, dass es manche Richter gibt, wie in München, die was anderes behaupten, ist das schon bemerkenswert wichtig. Also das ist der Forschungsstand hier, ja. Und also diese Richterin, die Jürgen Elsässer meinte, also Jutta Ditfurth beschuldigt hat, sie würde Jürgen Elsässer als Antisemit bezeichnen und das dürfte sie nicht, weil Antisemit ist er gar nicht, weil er würde sich ja nicht positiv auf den Nationalsozialismus beziehen, ist natürlich kompletter Humbug. Die zweite Definition, was ist Zionismus? Zionismus ist die theoretische Erklärung sowie die praktische Umsetzung der Wiedererlangung jüdischer politischer Souveränität. Israel bedeutet den Wiedereintritt der Juden als Subjekte in die Geschichte nach knapp 2000 Jahren. Die Gründung Israels als Resultat des Zionismus und einer der bedeutendsten Momente in der jüdischen Geschichte und der Geschichte überhaupt, nach Immanuel Levinas. Das ist ein ganz, ganz bemerkenswertes Zitat, vielleicht komme ich später noch darauf zurück, von dem französischen Religionsphilosophen Immanuel Levinas, der 1971 das betont hat, dass es für die gesamte Menschheit ein unglaublicher Vorgang ist, dass sich Juden wieder als Subjekte in das Leben der Menschheit einschalten dürfen und können und allein deswegen schon quasi geschichtsphilosophisch ein ungeheuerlich wichtiger Vorgang war, dass es Israel 1948 wieder gibt. Und jetzt habe ich noch, weil das Thema ja kritische Theorie und Israel ist, noch zwei Versuche von mir, kritische Theorie zu definieren. Erstmal Horkheimer. Kritische Theorie ist Kritik an kapitalistischer Vergesellschaftung, am Fachidiotentum, das ist ganz wichtig bei ihm, herkömmlicher Forschung und als Sehnsucht nach dem ganz anderen, Kritik der total verwalteten Welt. Adorno hat meines Erachtens durchaus ein bisschen ein anderes Verständnis. Bei Adorno ist kritische Theorie die Sehnsucht nach der verlorenen kindlichen Geborgenheit des vierhändig Klavierspielens von Mutter und Tante. Das hört sich polemisch an, ist aber so. Also zumindest die Forschungsliteratur, die ich kenne, betonen wirklich die enorme Bedeutung von dem vierhändig Klavierspielen in der Kindheit von Adorno, wo insbesondere seine Mutter und Tante da geholfen hat, die Seiten umzublättern und dabei zu sein. Für Adorno ist kritische Theorie der kategorische Imperativ, alles zu tun, dass Auschwitz nicht sich wiederhole, nichts Ähnliches geschehe. Das ist auch sehr bekannt, das kennen bestimmt viele, aber ich werde nachher versuchen, das auch zu hinterfragen, ob das zum Zionismus passt oder ob das viel Erkenntnisgewinn speziell bezüglich des Zionismus hat. Ich werde jetzt versuchen, so die fünf Hauptvertreter bezüglich der kritischen Theorie und deren Verhältnis zum Zionismus jeweils kurz darzustellen, um dann ein bisschen ausführlicher nochmal auf Gershom Scholem zu kommen. Anfangen möchte ich mit Horkheimer. Horkheimer hat, denke ich mal, die intensivste Beziehung über die Jahrzehnte hinweg gesehen mit Israel, mit Zionismus und mit Judentum, verglichen mit den anderen Hauptvertretern, ich habe jetzt genommen Marcuse, Löwenthal, Fromm und Adorno, das sind so ungefähr die Hauptvertreter. Es gibt natürlich noch viele andere, auch sehr wichtige Autoren und Mitglieder der kritischen Theorie, aber diese fünf, denke ich, sind die wichtigsten. Und bei Horkheimer ist es das vorhin von mir quasi bereits vorgestellte nicht-zionistische jüdische Elternhaus, also ganz typisch für deutsche Juden um die Jahrhundertwende, vom 19. bis zum 20. Jahrhundert. Später hat er sich intensiver mit dem Zionismus beschäftigt. Und bezüglich Israel ist er politisch eindeutig pro-israelisch, aber philosophisch oder religionsphilosophisch ist das wackelig. Und da werde ich jetzt mal versuchen, das mit ein paar Zitaten zu verdeutlichen. Man hätte das auch als Spiel machen können, und bei einigen Zitaten, ohne zu sagen, von wem es ist, und dann mal fragen, was glaubt ihr, von wem das ist. Und bei einigen Zitaten glaube ich, dass man nicht drauf kommt, dass es von ihm ist. So, das erste Zitat ist ungefähr 1957 oder 59. Das heißt Dialektik des Judentums. Zitat: Die Christen haben sich durch zwei Jahrtausende zu ihrer Religion und Christus bekannt und das Gegenteil getan. Bei den Juden brachte durch die Jahrtausende das Bekenntnis zu ihrem Gott und ihrem Volk Verfolgungen und Tod. Um sich zu retten, hatten sie die Alternative, ihren Gott zu verleugnen oder sich als Staat zu konstituieren. Beides bedeutet den Untergang des Judentums. Das erste das Verschwinden aus der Welt, das zweite den Umschlag in den unvermeidlichen Nationalismus der anderen. Israel. Punkt. So, wenn ich da nicht gesagt hätte, von wem das ist, hätte man durchaus denken können, das ist Judith Butler mit ein bisschen komischen Sprache, okay, aber also die hat ja postmodern noch einen Slang drauf, aber dass es der Untergang des Judentums sei, dass es Israel gibt, ist nun eine These, die Judith Butler definitiv auch hätte. Es ist bei Horkheimer natürlich alles gebrochener, weil wir finden auch andere Stellen, aber diese Ambivalenz, dass es für ihn, und das habe ich vorhin in diesem kurzen Vortrag bislang eher nur angedeutet, eben sehr, sehr schwierig, weil das deutsche Judentum im Kaiserreich ganz anders strukturiert war. Also Zionisten waren die Ausnahme innerhalb des Judentums in ganz Europa, aber vor allem in Deutschland und Österreich, Ungarn. Und deswegen kommt er da eben aus einem sehr typischen bürgerlichen, großbürgerlichen jüdischen Elternhaus, das mit Zionismus auch schon in der Kindheit nicht so viel anfangen konnte. Trotzdem ist es wichtig zu betonen, dass Horkheimer ein jüdisches Elternhaus hatte, was Adorno nicht hatte. Also nicht in der Form, Adorno war nur der Vater Jude und auf eine ganz andere, also nicht, das war jedenfalls ganz was anderes wie bei Horkheimer, denke ich. Das nächste Zitat von Horkheimer unterstreicht nochmal so ein bisschen dieses, ja, er nennt es Dialektik des Judentums oder eben sein Changieren zwischen Pro- und Antizionismus. Dieses Zitat ist auch so ungefähr aus der Zeit, 1960 ungefähr. Zitat: Jetzt beansprucht ein Staat, fürs Judentum zu sprechen, das Judentum zu sein. Das jüdische Volk, an dem das Unrecht aller Völker zur Anklage geworden ist, die Individuen, an deren Worten und Gebärden das Negative des Bestehenden sich selber reflektierte, sind nun selbst positiv geworden, Nation unter Nationen, Soldaten, Führer, Money Raisers für sich selbst. Wie einst das Christentum in der katholischen Kirche, nur weniger aussichtsreich, soll im Staat Israel das Judentum zunächst das Ziel erblicken, wie hat es doch im Triumph seines zeitlichen Erfolges im Grunde resigniert. Es bezahlt sein Fortbestehen mit dem Tribut ans Gesetz der Welt, wie sie ist. So, das ist also nun auch nicht eine sehr euphorische Bezeichnung oder Beschreibung des Zionismus von Horkheimer, sondern er sagt, naja, die Juden werden so wie alle anderen auch, haben einen Nationalstaat und werden Money Raisers und haben auch noch Soldaten. Und das findet er alles irgendwie nicht wirklich hoffnungsfroh. Und da steht ja nun den wirklich enormen, euphorischen Aufbruch von Leuten wie David Ben-Gurion oder Gershom Scholem und vielen, vielen tausend anderen Juden der Zeit bis 48 und auch noch in den 60ern entgegen. Das dritte Zitat ist aber auch sehr wichtig von Horkheimer, weil es dann zeigt, dass er sich natürlich bewusst war, wie wichtig Israel für die Juden ist. Das ist jetzt von 1956, denke ich. Und da sagt er, die negativistischen Geister, die nur sehen und sagen, was das Grauen ist, was nicht sein soll, die Gott zu nennen sich scheuen, was wollen sie? Dass es gut wird. Die Positiven handeln in seinem Namen, sie bejahen die Welt und ihren Schöpfer. Sie einigen sich, sind nicht gegen die heiligen Güter. Sie führen sie im Mund. So einigte Hitler die Deutschen, indem er die Juden als Opfer designierte. Nasser die Araber, indem er Israel als Opfer designiert. Also das ist eine ganz klare Erkenntnis, dass die Gefahr für Israel in diesem Fall Mitte der 50er Jahre von den Arabern, vom arabischen Nationalismus, von Nasser, wo ja auch viele Nazis Unterschlupf gefunden hatten, ausgeht und ist natürlich sehr wichtig auch für das Verständnis von Horkheimer, dass er als führender Vertreter, der damals in den 50ern war er noch deutlich viel bedeutender als Adorno, dass er die Gefahr des Antizionismus klar erkannt hat. Das steht also diesen eher ambivalenteren Stellen, die ich jetzt bislang zitiert habe, entgegen und zeigt eben, dass ich sage, das ist so politisch eindeutig pro-israelisch, aber religionsphilosophisch eben wackelig. Und dass es ein bisschen wackelig ist, kommt vielleicht noch deutlicher raus im allerletzten Zitat, aber davor habe ich noch ein Zitat, wo er nochmal 69 die Gefahr sieht des Antisemitismus. Zitat: Heute, Anfang des Jahres 1969, breitet der Hass gegen die Juden, noch stimuliert durch die Existenz Israels, auf der ganzen Erde sich aus. Er wird zur allgemeinen Losung. Der Konflikt im Nahen Osten bildet einen willkommenen Zusatz zu den innenpolitischen Möglichkeiten, da es durch die gesamte sich verdunkelnde Situation ständig wachsende Unbehagen auf ein geeignetes Ziel zu projizieren. Also diese Projektion in Krisenzeiten und überhaupt auf Juden in Israel haben wir bis heute, und das hat Horkheimer ziemlich klar erkannt, auch im Jahr 1969, also nach dem Sechstagekrieg, wo dann auch ein Großteil der Linken, die ihn sehr, sehr schätzten und so, aber an diesem Punkt dann eben viele Linke auch nicht mehr konform gingen mit der kritischen Theorie, die sich halt pro-israelisch geäußert hat. Das wird nachher auch noch bei Adorno dann klar. Aber das letzte Zitat, das ich bringen möchte von Horkheimer, zeigt wieder ein bisschen das Changieren und dieses ambivalente Moment in seinem religionsphilosophischen Ansatz. Zitat: Worin besteht die jüdische Kultur? Inwiefern ist sie der heute in Auflösung befindlichen europäischen und amerikanischen Zivilisation überlegen? Die modernen Juden haben das Höhere aufgegeben, um das Niedere zu akzeptieren. Das ist das Wesen der Assimilierung. Die Juden waren ein Volk, das zusammengehalten war ohne eigene Macht, durch den Gedanken der Treue zu sich selbst. So, da ist also wieder das Moment, und das ist so ein bisschen Judith Butler avant la lettre, dass er eben sagt, naja, die Juden haben dadurch, dass sie zum Staat wurden und eine eigene Armee haben und all die Sachen, was halt Staaten haben, quasi diesen Gedanken des Judentums, dass sie eben nur in der Idee der Treue zu sich selber bestehen und nicht die Macht der anderen haben, nämlich das Niedere, also es ist verständlich aus dieser Position, dass er sagt, das Niedere ist eben in diesem Fall die westliche Zivilisation, die durch Staaten und Kapitalstruktur besteht, und sich da anzugleichen ist ja nun nicht erstrebenswert aus seiner Sicht. Das ist aber dann eben keine zionistische Position mehr. Jetzt kommen wir zu Adorno. Adorno, habe ich hier geschrieben, kein Hauch von Zionismus, ist so, also bei Horkheimer, das muss man auch trennen, da würde ich sagen, Horkheimer war klar pro-israelisch, aber der war kein Zionist. Ja, das ist schon ziemlich klar, denke ich. Also ich habe zumindest auch in seinen Schriften und so und auch in den Briefen, die ich kenne, da kenne ich allerdings längst nicht alle, aber da gibt es ganz, ganz viele mittlerweile online auch zugänglich. Ich glaube nicht, dass er sich als Zionist bezeichnet hätte, aber er war pro-israelisch, das ist klar. Also man findet zum Beispiel, das habe ich erst gestern Abend gefunden, weil die Briefe sind Hunderttausende oder Files, kann man online finden seit einigen Monaten von Horkheimer. Da habe ich zum Beispiel eine Einladung gefunden von der jüdischen Gemeinde Frankfurt am Main an Horkheimer, der ein ganz berühmter Bürger war von Frankfurt am Main, von 1955, wo sie ihn einladen zu einer Veranstaltung mit dem damals ehemaligen Gesandten Israels in Skandinavien, außerordentlichen Gesandten, ich weiß nicht, ob es da eine Botschaft gab in Skandinavien schon vor 1955, jedenfalls war da ein ehemaliger außerordentlicher Gesandter oder Botschafter in Skandinavien zu Besuch in Frankfurt, und da wurde Horkheimer eingeladen, also was wir heute als pro-israelische Veranstaltung bezeichnen würden, gab es also auch schon in Frankfurt, vermutlich 1955, und die jüdische Gemeinde, in die er kurz davor, so 52, denke ich, eingetreten war, die war also wirklich sehr hoffnungsvoll, dass er da auch regelmäßig auftaucht. Und solche Sachen findet man bei Adorno, soweit ich weiß, nicht. Also Adorno war, soweit ich das weiß, kein Mitglied der jüdischen Gemeinde in Frankfurt und auch sonst nie. Horkheimer war also früher Mitglied der jüdischen Gemeinde und wurde es nach der Rückkehr eben auch wieder ein Mitglied einer jüdischen Gemeinde in der Bundesrepublik. Und das war ihm auch sehr wichtig. Und seine Frau ist später auch konvertiert und war dann auch Jüdin. Bei Adorno haben wir also diesen Hauch von Zionismus und auch Judentum nicht. Er hat relativ marginale pro-israelische Stellungnahmen. Trotzdem, die sind zwar marginal, aber es gibt sie. Und die eine Stellungnahme von Adorno, die besonders wichtig ist, weil sie häufig übersehen wird, die kann ich kurz ausschnittsweise zitieren. Das war 1967, da war nämlich der Geburtstag, der 70. Geburtstag von dem Gershom Scholem, und der Scholem wurde von Adorno eben in einem Beitrag gewürdigt, und das ist wichtig, weil der Berliner Journalist von der Welt, Richard Herzinger, der nun ein sehr konservativer oder zumindest ein antikommunistischer Autor ist, der Adorno nun überhaupt nicht leiden kann und so, und der auch nicht nur falsche Argumente hat gegen die kritische Theorie, aber auch nicht die richtigen, und der zumindest behauptet hat, dass Adorno sich nie öffentlich für Israel geäußert hat, und das ist nun mal keine richtige Aussage, weil Adorno hat sich sehr wohl öffentlich geäußert. Das war ein Beitrag in der auch damals schon bekannten und einflussreichen Neuen Zürcher Zeitung vom 2. Dezember 1967. Und da hat eben Adorno geschrieben zur Würdigung von Scholem: Scholems würdig ist die Paradoxie seiner Wirkung. Heute, da er 70 Jahre alt wird, hat der Ordinarius der Universität Jerusalem bei allen Menschen, denen nicht nur am Geist des Judentums, sondern am Überleben der Juden selbst etwas gelegen ist, die Autorität des Weisen gewonnen. Allein schon dieser Satz ist natürlich höchst bedeutsam, weil da Adorno nämlich die Brücke schlägt von Leuten, die am Geist des Judentums interessiert sind, das ist Judith Butler auch, aber sie ist nicht am Überleben des Judentums in Israel interessiert. Und das war eben Adorno sehr wohl, wie Horkheimer, und natürlich Scholem sowieso. Scholem war kurz davor Vorsitzender der Israelischen Akademie der Wissenschaften. Nee, kurz danach, das war 70 und das war 67. Also jedenfalls zu dem Zeitpunkt war also Scholem ein sehr berühmter Wissenschaftler in Israel, und Adorno betont eben, dass man eben nicht so tun kann, was im philosemitischen Klima der Bundesrepublik damals durchaus nicht so ganz unüblich war. Da gab es ja auch die Bild-Zeitung, die waren ganz begeistert von 67, von dem Krieg Israels gegen die Araber, weil sie gesagt haben, ist das super, das ist so wie Rommel und so, die machen das ganz schnell und so, und gegen die Araber und Muslime, ja echt cool, hätten wir auch nicht besser gekonnt so. Und diese Art von Philosemitismus von Leuten, die früher in der NSDAP waren, ist natürlich nicht so richtig prickelnd, und da finde ich, ist dann diese Kritik von Adorno der sowohl sich mit dem Geist des Judentums als auch mit dem Überleben der Juden beschäftigt, doch wichtig. Und deswegen ist das zwar eine der ganz, ganz wenigen Stellungnahmen, öffentlichen von Adorno, wo er dann sich mit Jerusalem und Israel beschäftigt und sich pro-israelisch äußert, aber sie ist eben doch existent. Dann habe ich aber hier jetzt noch zwei weitere Sachen. Vielleicht können wir da noch nachher ein kleines Video sehen, aber erstmal geht es um eine paradoxe Sache, und zwar der Tick mit Adligen von Adorno. Der hatte einen Tick mit Adligen. Und da habe ich auch was entdeckt, was ich interessant finde und mit euch vielleicht teilen möchte, nämlich, es gibt einen Text, das ist ein Buch von 1977, auch Text und Kritik, das ist schon eine ganz bekannte Reihe, da werden berühmte Forscher und Forscherinnen, Denker und so vorgestellt, und da wird eben Adorno, wurde da vorgestellt, 1977. Und ein Text ist ganz interessant, der ist von Peter von Haselberg, lustiger Name, aber und dieser Haselberg, also von Haselberg, der beschreibt so, wie wichtig es für Adorno war, dass er ein Adliger war, obwohl es diesem Haselberg gar nicht wichtig war, dass er adlig war, er fand es nicht so toll. Und das finde ich jetzt schon eine bemerkenswerte Sache, was da passiert ist. So. Also Haselberg schreibt über Adorno: Es führte zu einer ernsten Verstimmung, als ich Adorno eines Abends zu einem Hause begleitete, das, zumindest auf seine industrielle Machtstellung, damals als das erste am Ort zu bezeichnen war und von dem ich wusste, dass man dort im Herbst 1932 die endgültige Wendung zu Hitler schon vollzogen hatte. Dies teilte ich Wiesengrund, da hieß er noch Wiesengrund, Adorno mit. So, also dieser Haselberg sagt zu Adorno, wo sie unterwegs waren, zu einer Veranstaltung, Abendempfang und so: Hey, der Typ ist aber hier ganz schön übel, der ist pro Hitler. So. Adorno. Verdrossen erwiderte Adorno, dass er von mir am letzten erwartet hätte, ich wolle ihm einen schönen Abend verderben. Tags darauf stellte er mich wieder zur Rede. Solche Mitteilungen gehörten sich nicht. Wenn es auch um gemeinsame Freunde gehe, gleichgültig, ob auch die Warnung freundschaftlich gemeint gewesen sei. Hier gelte als oberstes Gesetz die Diskretion. Das finde ich, also ist zumindest aus einer antifaschistischen Perspektive doch ein bemerkenswerter Vorgang, dass es Adorno nicht nur nicht schockiert hat, dass sie zu einem Pro-Hitler-Nazi-Großindustriellen gehen, sondern sie gar noch beschwert, und zwar sowohl am Abend bei dem Typen, der ihm das sagt, als auch am nächsten Morgen noch. Und das finde ich ein bisschen befremdlich. Dann habe ich hier auf dem Paper ja auch stehen, es gibt noch ein paar andere Sachen, die man zumindest mal ansprechen muss, weil ich jedenfalls finde etwas langweilig, dass viele Leute in dieser Pro-Israel-Szene immer denken, naja, Adorno ist sowieso immer gut und das kann man immer zitieren und ist sowieso super. Und da finde ich, außer diesen nicht so ganz tollen Empfang bei irgendeinem Pro-Hitler-Großindustriellen, gibt es noch ein paar andere Sachen, die vielleicht nicht so wahnsinnig toll sind, zum Beispiel hier Comics. Und da habe ich eine Stelle, wie Adorno, wie er sich zu Comics verhalten hat. Und das ist eine Stelle, da ist er Zug gefahren mit der 10 Jahre alten Tochter Claudia Pielmann. Das war die Tochter seiner 32 Jahre jüngeren Geliebten Arlette Pielmann. Das war die letzte Geliebte von Adorno. Große Liebe und so. Die sich dann 69, es war auch nicht geheim, also die Frau, die Gretel Adorno, wusste das auch. Jedenfalls war es eine Geliebte, Arlette Pielmann. Und deren Tochter, die war 10 Jahre alt damals, ist also Zug gefahren und mit Adorno und hat in einem Interview mit einem Autor, der das vor ein paar Jahren geschrieben hat, also erzählt, sie findet das ganz toll, aber ich finde es nicht so toll, aber wir sehen, weiß ich nicht, was ihr davon haltet. In der Erinnerung von Claudia Pielmann, die war also 1968 10 Jahre alt, nimmt Adorno noch heute einen hohen Stellenwert ein. Sie schildert ihn als jemand, der sehr gut auf Kinder eingehen konnte. Geduldig habe er sie leichte Kinderlieder am Flügel gelehrt, ebenso einfühlsam auf ihre Fragen über Gott und die Welt geantwortet. Neben einer Einladung ins Restaurant, um Schnecken zu essen, hat eine allein mit Adorno unternommene Eisenbahnfahrt einen bleibenden Eindruck bei Claudia Pielmann hinterlassen. Zitat von dieser Claudia Pielmann. Ich kann mich auch daran erinnern, dass ich einmal mit ihm im Zug saß. Ich denke, das war von München nach Frankfurt. Wie viele Kinder habe ich sehr gerne Mickey-Maus-Heftchen gelesen. Meine Mutter fand das ganz grausam und wollte mir ständig abgewöhnen, diese entsetzlichen Schundheftchen zu lesen. Teddy schaffte es doch wirklich, mich so weit zu bringen, also Teddy ist Adorno, Teddy schaffte es doch wirklich, mich so weit zu bringen, dass ich meine heißgeliebten Heftchen zerrissen und aus dem fahrenden Zug rausgeworfen habe. Und für mich hatte dies etwas sehr Verbotenes. So, das war also die Story mit den Mickey Mouse Heftchen. Wo Adorno als ein 10-jähriges Mädchen dazu bringt, dich zu zerreißen und aus dem Zug zu werfen. Was aber auch, denke ich, wichtig ist, ist die Sache mit Musik und Punkrock und jüdischem Leben heute. Und da würde ich vielleicht doch gerne, das würde aber jetzt kurz eine Minute dauern, ein kurzes Video zeigen, was die heutige jüdische Kultur auszeichnet. Das würde ich mal kurz machen.
Here's how you bring light into the world. You get up in the morning and you scream, "God!" Today in New York City, there is a new movement of people expressing Judaism in unconventional and awesome ways. This is a community asserting their Jewish identity, defying the norm, and doing so at any cost. These are those stories. This is punk Jews. From Hasidic punk rockers to Jewish African-American activists, we cover badass politics, art, fashion, philosophy, and religion that you can't see anywhere else. Like many religions and cultures, Judaism struggles to bridge the gap between tradition and the modern world. Everyone seems to have a different and often contradicting interpretation of Judaism's ancient traditions. Does being Jewish mean eating bagels and lox? Or lighting a menorah on Hanukkah? Is it necessary to make a pilgrimage all the way to Jerusalem? Or is it enough to just walk over to the kosher deli? Do you need to belong to a synagogue? How about if you're a Hebrew school dropout? And what is the meaning behind the long beards and black hats? Challahs, shofars, bar mitzvahs, the horror. We were raised in Jewish families, and even we wrestled with these questions. So we decided to go on a mission to gain real insight into what it means to be Jewish. But instead of speaking with rabbis, scholars, and academics, we asked punk rockers, hip-hop MCs, artists, and activists what Judaism means to them and how they choose to express it.
My name is Yishai, and I love to scream to Hashem all day, every day.
Okay.
I would describe as a punch in the face of godliness.
Das war also Brooklyn, New York City. Und ich habe das deswegen als Beispiel gebracht, weil es ein Trend gibt, zumindest in New York und in den USA und auch in Israel eben, dass Juden, sowohl zionistische Juden als auch nicht-zionistische, bei ihm zum Beispiel weiß ich nicht ganz genau, das ist eher so ein messianischer Punkrocker, die rufen da so einen Namen und damit soll der Messias früher kommen. Ganz paradoxe Sache und deswegen schreit er auch ganz, ganz oft und so, weil je oft er das schreit und so, das sind auch die Leute, die dann zum Beispiel bei der IDF dann so Party machen, weil je oft die das schreien, diesen Namen, je realistischer ist, dass dieser Messias auch wirklich kommt. Messias. Also es ist jedenfalls eine Bewegung, eine kulturelle Bewegung ich habe das am Ende auf meinem Paper drauf, aber ich dachte, an der Stelle passt es vielleicht besser. Eine kulturelle Bewegung, die sowohl Zionismus als auch Judentum eben aktiver interpretiert. Es gibt es auch hierzulande, also es gibt auch hier mittlerweile zum Beispiel jüdische Graffiti-Künstlerinnen und Künstler, häufiger, was es früher selten gab. In New York ist das eben auch eine Bewegung. Ich kenne da Leute, zum Beispiel Artists Israel, das sind so Straßengang-Leute, die eben Graffiti machen und die verzieren zum Beispiel dann die Bunker in Sderot in Israel oder anderen Haltestellen und so, also auf richtig hohem Niveau, also sind dann die berühmtesten Sprayer von New York City, die da mitmachen, was auch interessant ist, die meisten von denen sind nicht mal jüdisch, nur der Gründer ist jüdisch und ein, zwei andere Leute, Craig Dershowitz ist jüdisch, aber viele andere nicht. Ist schon interessant und da denke ich einfach, hat man dann mit der traditionellen vierhändig Klavierspielen kritischen Theorie nicht den richtigen Zugang vielleicht, sondern das ist einfach eine andere Art von Kultur, Jugendkultur, die dann eben auch sehr viel mit Politik zu tun hat. Jedenfalls bei diesen Artists für Israel, die dann Verbindung machen von ihrer Straßenkunst, Graffiti, Sprayen und Israel. Jetzt versuche ich mal weiterzumachen mit den wichtigen Theoretikern der kritischen Theorie und ihr Verständnis von Zionismus und Israel. Herbert Marcuse, bestimmt einer der bekanntesten aus der linken Szene, weil er ja nun sehr aktivistisch war, 68 in Berkeley in den USA, weltweit, sehr auch in der FU Berlin und so, einer der bekanntesten, berühmtesten Redner für die Weltrevolution und Sozialismus und bei ihm haben vielleicht viele nicht unbedingt erwartet, dass er auch eine ganz klare pro-israelische Position hat und deswegen möchte ich das mal zitieren bei Herbert Marcuse. Herbert Marcuse hat nämlich zum Beispiel gesagt, das war 1977, denke ich, 1977 in einem Interview mit einer kalifornischen jüdischen Studentenzeitung. Und da hat er gesagt, Zitat, für mich ist die Lösung des jüdischen Problems ein jüdischer Staat, der sich selbst verteidigen kann und der eine sehr gute Chance hätte, die Wiederholung des Holocaust zu verhindern. Also schon damals, 1977, in einer völlig anderen Weltsituation, damals gab es noch keinen Iran wie heute, da gab es keine iranische Gefahr, aber es gab die arabische Gefahr und es gab den linken Antisemitismus, aber er hat schon 77 die Gefahr eines Holocaust gesehen und deswegen Israel eingefordert. Ich finde, das ist schon sehr bemerkenswert und sagt natürlich auch viel aus, was Marcuse, der nun aus der linksradikalen Szene in den USA kam, wohl auch vielleicht von einigen seiner eigenen Freunde oder Bekannten befürchtet hat. Und deswegen ist es schon sehr wichtig zu sehen, dass jemand wie er sich so eindeutig hinter Israel zu dem Zeitpunkt gestellt hat. Leo Löwenthal ist ein sehr wichtiger Mitarbeiter gewesen von Max Horkheimer am Institut für Sozialforschung in den 30er Jahren. Die haben eine Zeitschrift gehabt, Zeitung für Sozialforschung, die ist allerdings bezüglich Zionismus sehr aussagelos. Also ich habe da dir geguckt und ich habe, glaube ich, keinen einzigen Treffer bezüglich Zionismus gefunden, jedenfalls keinen Beitrag zum Thema Zionismus, obwohl das nun für Juden in den 30er Jahren, also von 1930 oder 32, wo es ja losging, bis 1940, ein wirklich sehr, sehr, sehr wichtiges Thema war, weltpolitisch gesehen. Also David Ben-Gurion ist das beste Beispiel, da sieht man unter Scholem, wie wichtig Zionismus war. Und da gibt es jedenfalls bei der kritischen Theorie jetzt mit ihrer Zeitschrift für Sozialforschung gar keinen Text dazu. Es war also für sie kein wichtiges Thema. Trotzdem ist bei Leo Löwenthal etwas zu erkennen, was sehr, sehr, sehr interessant ist. Und ich habe das schon mal angesprochen, letztes Jahr im April, da war ich im Headquarter vom American Jewish Committee in Manhattan, waren allerdings deutlich weniger Leute als hier da, und die waren da nicht so interessiert, aber es wäre interessant gewesen, dass da vielleicht welche da sind, weil es geht da um Quellen, wie haben denn zum Beispiel diese kritischen Theoretiker 1948 oder 47 sich mit Israel beschäftigt. Es war damals große Diskussion in den USA, wie verhalten sich denn die Juden in den USA zu den Zionisten in Israel, da gab es Anschläge von jüdischen Untergrundgruppen gegen die Briten und auch gegen die Araber. Das war eine ziemlich heftige Zeit, also vor der Staatsgründung. Und da hat der Löwenthal, finde ich, eine ziemlich interessante Position, die er aber erst im Jahr 85 in einem Gespräch geäußert hat. Und das möchte ich mal zitieren von Leo Löwenthal von 1985. Es ist verständlich, dass die Israelis weder faktisch noch erlebnismäßig eine Wiederholung von dem dulden können, was sich damals abgespielt hat. Als 1948-49, er meint wahrscheinlich 47-48, also in der Zeit der Emanzipationskämpfe gegen die englische Mandatsregierung in Palästina, von jüdischer Seite aus Terroranschläge unternommen und Terrororganisationen gebildet wurden und das Problem aufkam, ob diese Organisationen mit Waffen beliefert werden sollen, war ich selber in New York in zornige Gespräche mit gewissen Kreisen um das American Jewish Committee verwickelt, die auf keinen Fall das Verschicken von Waffen oder die Bereitstellung von Mitteln zum Waffenkauf befürworteten. Ich war anderer Meinung. Also das ist schon eine sehr wichtige Position hier. American Jewish Committee gibt es ja auch in Berlin, eine Filiale, damals nicht. Aber eben, er war damals quasi bei dieser sehr wichtigen NGO in New York in Diskussionen verwickelt. Und es geht darum, wollen wir nun Waffen schicken an die Zionisten oder nicht. Und er war dafür. Denn ich war anderer Meinung wie das American Jewish Committee und ich glaube, dass ich da mit meinen Kollegen, und das ist die offene Forschungsfrage, mit meinen Kollegen vom Institut für Sozialforschung, also Horkheimer vor allem, Adorno, einig war. Ich war der Meinung, dass eines der wesentlichen Bestandteile des modernen Antisemitismus die Imago der Juden als der eines tönernen Kolosses war, der bei dem leisesten Fußtritt zerschlagen werden kann. Und dass das Bild dessen, was der Jude ist, sich radikal ändern könnte, wenn sich herausstellt, die können auch Gewalt ausüben, die können sogar Verbrecher sein, die können Morde verüben, die können sprengen, die können eine Armee aufstellen. Die sind also genauso wie andere Völker. Das hat etwas Tragisches an sich. Aber in der Situation, in der man sich damals befand und der man sich befindet, glaube ich, dass das ein außerordentlich wichtiges Element gewesen ist, das Image von Juden als eines schwachen, nur mit Worten hantierenden, sozusagen manipulierenden Stammes zu verändern. So sehe ich das auch jetzt wieder in den neuen antisemitischen Strömungen 1985, die sich auch in der Bundesrepublik ausbreiten. Wie man auf dieses Phänomen des im Grunde schwachen, aber trickreichen Juden in Anführungszeichen wieder zurückkommt. Auf den manipulationsmächtigen Juden, aber letzten Endes eben ohnmächtigen und darum zerschlagenden Juden. Zitat Ende. Also das finde ich höchst interessant, weil der Löwenthal also sagt, Juden sind genauso Menschen wie andere Menschen, also wie alle anderen und haben halt auch das Recht, vielleicht mal Terroranschläge zu verüben. Warum sollen es andere dürfen und die Juden nicht? So ganz grundsätzlich betrachtet und genauso später mit dem Staat. Bezüglich des Staatswesens ist es, glaube ich, genau die Gegenposition zu Horkheimer. Horkheimer sagt ja, was ich ja vorhin zitiert habe.
Ich glaube nicht, dass er sagt, dass sie das dürfen. Dass es sozusagen um das Bild des Antisemiten vom Juden geht, dass er sich den Juden dann auch, den ach so schwachen, harmlosen Juden dann auch als Mensch, der eben auch zu Untaten fähig ist, vorstellen kann.
Ja, genau, ja, ja, genau, genau.
Das mit dem Dürfen nach.
Genau. Okay, genau, ja. Ja. Jedenfalls, Löwenthal möchte also betonen, dass Juden auch eine Armee aufstellen können und das als was Positives sieht, weil das eben Jahrtausende lang, 2000 Jahre nicht der Fall war. Bei Horkheimer hatten wir ja vorhin, dass für Horkheimer das gerade der Abfall der Juden vom Judentum ist, wenn sie eine Armee haben, wenn sie eine Nation bilden, wie die Christen oder die Muslime oder wie alle anderen. Für Horkheimer ist das eher der Abstieg. Bei ihm ist das eine negative Dialektik sozusagen. Und bei dem Löwenthal ist das eher positiv gewendet, dass er sagt, ja, wenn es die anderen können, sollen die Juden auch dürfen. Er sieht darin was Positives. Das finde ich bei dem Löwenthal also schon interessant. Aber man muss auch betonen, es war halt einmal so eine Äußerung, sonst habe ich jetzt auch nicht viel, wenn überhaupt, was gefunden von Löwenthal bezüglich des Zionismus. Erich Fromm kommt als nächster und letzter Vertreter der fünf Hauptvertreter, die ich jetzt hier präsentiert habe, bisschen. Erich Fromm, er war sehr jüdisch aufgewachsen und sehr jüdisch unterwegs, hat auch zu einem jüdischen Thema promoviert. Er war quasi, es gab so eine sogenannte jüdische Renaissance in der Weimarer Republik, auch in Frankfurt am Main zum Beispiel, da war er auch aktiv dabei. Das wäre auch ein Thema für sich, das zu diskutieren, aber jedenfalls wurde er ab einem bestimmten Zeitpunkt in den 30er Jahren vermutlich dann zu einem ziemlichen Anti-Zionisten und das hat eine ziemlich linke Tradition und bei ihm, denke ich, sind nun die Bezüge zu Leuten wie Judith Butler oder zum Beispiel Noam Chomsky. Noam Chomsky hat mal einen Preis bekommen, den Erich Fromm-Preis 2010, glaube ich. Da sind die Bezüge zum heutigen linken Antizionismus am deutlichsten. Er hat zum Beispiel mal gesagt, wo haben wir das Zitat von Erich Fromm? Das ist hier eine Zusammenfassung, genau so haben wir das hier. Eine Zusammenfassung eines Forschungstextes über Erich Fromm von Herrn Akrab. Und in dieser Zusammenfassung merkt man ganz gut, wie Erich Fromm gegen Ende seines Lebens jedenfalls drauf war. Von den drei Argumenten, die Fromm gegen den politischen Zionismus immer wieder vorgebracht hatte und die bereits erwähnt wurden, können die grundsätzliche Ablehnung jedes Staates sowie der Vorwurf, Israel sei ein imperialistischer Vorposten der USA, das kennen wir bis heute, das Produkt der übernational orientierten sozialistischen Überzeugung Fromms sein. Das dritte Argument, der Vorwurf des Verrats am jüdischen Messianismus, wiegt indessen ungleich schwerer. Entspringt er doch aus Fromms tiefster jüdischer Überzeugung. So schrieb er bereits 1962 an Angela Balabanov, eine Sozialistin aus Rom, Zitat, der vermutlich wichtigste Grund für meine, also von Erich Fromm, 1962, für meine gefühlsmäßige Einstellung gegenüber dem Staat Israel ist aber der folgende. Für mich war der prophetische Messianismus immer eine der wunderbarsten Vorstellungen und für mein Gefühl hat der Staat Israel diese Vorstellung für seine eigenen politischen Zwecke verkauft. Das ist also ein ziemlich typisch für Judith Butler zum Beispiel, die eben auch sagt, das Judentum wurde durch den Zionismus verraten, bei ihm wurde es verkauft. Gershom Scholem habe ich jetzt hier nochmal ein bisschen länger aufgeführt, weil er eben eine wichtige Funktion hat. Er wäre so quasi so eine Mittlerfunktion zwischen der kritischen Theorie und dem Zionismus. Er hat, wie gesagt, seit 1923 in Palästina, in Israel gelebt. Er war ein hochgebildeter Mann und so mit tausend vielen Büchern und so. Religionsphilosoph, man muss sich das so vorstellen, der war dann Mitte der 30er Jahre auf den Dächern von Jerusalem, bewaffnet mit Gewehren und hat also gegen die Araber verteidigt. Also Situationen, wie man es wirklich sich heute gar nicht vorstellen kann, dass solche Leute da, und das konnte sich auch die kritische Theorie nicht vorstellen, die zu dem Zeitpunkt großteils bereits in den USA war oder in England. Das war also eine ganz andere Lebenssituation, die war existenziell bedroht und kann man also wirklich nicht vergleichen. Dafür, dass er wirklich so ein heftiges Leben auch hatte und es war wirklich lebensgefährlich, schreibt er wirklich immer sehr ironisch und sehr witzig. Ich habe jetzt eine Stelle, die auch ein bisschen lustiger ist, die aber einfach auch nochmal vielleicht zeigt, dass sie eben in Kontakt waren und was von der Bedeutung er hatte. Da habe ich hier geschrieben, Himbeersafttrinker und Ehrfurcht erweckender genialer Redner. Es gibt hier ein Buch, das ist ganz interessant, wer sich mal so beschäftigen möchte mit Hannah Arendt, Adorno und Scholem von Monika Plessner. Die war eben zusammen mit ihrem Mann, waren sie eben Nachfolger von Adorno, Nachfolger, sie waren quasi Gastprofessoren am Institut für Sozialforschung Ende 1952, Helmut Plessner und Monika Plessner, also Helmut Plessner ist ein berühmter Philosoph gewesen, auch im 20. Jahrhundert, und jedenfalls, sie waren keine kritischen Theoretiker, die konnten sich an sich gar nicht so leiden, aber Horkheimer musste irgendjemand finden, weil Adorno ein Jahr nach USA musste, sonst hat er seine amerikanische Staatsbürgerschaft verloren, also mussten sie irgendjemand finden, haben sie diesen Plessner gefunden. Ein sehr interessanter Mann, der hat auch ein sehr gutes Buch geschrieben über den Nationalsozialismus und den Antisemitismus. Und diese Stelle finde ich sehr interessant, die wollte ich jetzt mal zitieren. Herbst 1952 von Monika Plessner. Es geht um ein Treffen in Frankfurt am Main mit 7 Personen, 6 sind schon da, nämlich das Ehepaar Adorno, die sind die Hausherren, also Gretel Adorno und Theodor Adorno, dann eben Suhrkamp, Peter Suhrkamp mit Frau, der berühmte Verleger Suhrkamp war da, und eben die beiden Plessners, die da für ein Jahr Adorno und seine Frau vertreten sollten am Institut. Dann kommt also Scholem als 7. Gast hinzu zu dieser abendlichen Runde. Er bekommt erstmal was Salziges zu essen, was er nicht so mag, und trinkt dann etwas Himbeersaft und bekommt dann auch noch eine Torte von der Frau Adorno, weil sie wusste, dass er eine Torte mag, eine Schwarzwälder Kirschtorte. Der berühmte Mann, Scholem, freute sich ungeniert und konnte kaum abwarten, bis ein mächtiges Stück der Schwarzwälder Kirschtorte auf seinem Teller lag. Und dann aß er und aß und aß. Und während er unüberhörbar schmatzte, erzählte er. Er erzählte, wie er aß, in großen Bissen und Happen und mit aufgespießten Krümeln. Und als nichts mehr übrig war, trank er Himbeersaft. Ströme, Bäche, Rinnsale. Er leerte in Kürze eine ganze Flasche süßen Sirups mit Wasser und erzählte unaufhörlich. Er ließ sämtliche Generationen der Plessners, einschließlich der Ehefrauen, Revue passieren. Die Rabbiner und die Synagogenvorsteher, die Hausierer und die Flickschuster. Schließlich verweilte er bei Helmut Plessners Großmutter, der geborenen Rosalie Karfunkelstein, die eine bemerkenswerte Frau gewesen sein muss. Er hatte sie noch im jüdischen Altersheim in Berlin besucht. Ich auch, flucht Helmut ein. Aber wir waren noch gar nicht in Berlin. Wir waren alle entrückt in Städtel, in die Judengassen von Zülz, von Brieg, von Oppeln, von Glogau, von wo Scholems eigene Großeltern einst nach Berlin aufgebrochen waren. Er gedachte der Frommen wie der Abtrünnigen mit der Trauer eines Unerbittlichen, der wieder alle Vernunft recht behalten hatte, weil er allen guten Ratschlägen zum Trotz schon 1923 ins gelobte Land zurückgekehrt war. Also Scholem ging 23, wie wir wissen, nach Israel, Palästina, wo er einer der intellektuellen Gründungsväter des neuen Israel geworden war. Dort hatte er das geheimnisvolle Buch Sohar entschlüsselt und den Juden, Gläubigen wie Ungläubigen, Gottesgelehrten wie Philologen, ein Stück versunkener Geschichte zurückgegeben. Er hatte zuerst mit und dann um seinen Freund Walter Benjamin gerungen und ihn doch nicht nach Jerusalem heimholen können, obwohl er wie Jakob mit dem Engel gekämpft hatte. Später erzählte mir Helmut Plessner, dass Benjamins trostloser Tod Adorno in Scholems Gegenwart befangen machte, obwohl Adorno gewiss der Unschuldigste von allen war, die den Freund Benjamin in der höchsten Not im Stich gelassen hatten. Adorno hatte seine Rede wiedergefunden und umspielte mit ihr Scholems Geschichten wie eine Oberstimme den Cantus Firmus. Der Abend zog sich noch lange hin. Ich verhielt mich ganz still und hörte zu, dass das Krumme für einmal gerade geworden war. Ich war zum ersten Mal einem ungebeugten Juden begegnet, einem stolzen und freien, der an die Lebenskraft seines Volkes glaubte und sie verkörperte. Sie streuen Glück wie Goldkörner aus, die stolzen und freien. Ein herrlicher Mann, sagte Helmut Plessner, als wir durch die Nacht zurück zur Schumannstraße gingen. Das ist also so eine Anekdote, eben, die nur noch mal zeigt, die Beziehung, dass es zumindest eine Beziehung gab zwischen Zionismus und auch der kritischen Theorie, auch wenn der Adorno vielleicht gar nicht so wahnsinnig viel mit anfangen konnte. Er hat jedenfalls diese Beziehung gehabt, auch zu Scholem, und Scholem war da also Gast im Hause Adorno, und die hatten diese Beziehung immer. Das ist schon heutzutage wichtig zu betonen, trotz der ja von mir nun auch schon betonten Ambivalenzen bei Adorno und auch bei Horkheimer und auch bei anderen, ist es schon sehr wichtig, weil es gibt Leute, und Judith Butler ist das berühmteste Beispiel, die versuchen heutzutage, eben Leute wie auch Scholem umzureden oder Benjamin zum Beispiel zu betonen, der hätte sowieso niemals die Idee gehabt, nach Israel zu gehen, was nicht der Fall ist. Da gibt es ein Fernsehinterview 1976 mit Scholem, wo er nochmal betont, dass Walter Benjamin sehr wohl konkrete Pläne gehabt hat, auch nach Israel zu gehen. Walter Benjamin ist eben ein ganz, ganz wichtiger Mensch, sowohl für die kritische Theorie, weil er eben als genialer Schriftsteller eben eine große Bedeutung hatte und eben auch persönlich eben viel mit Gershom Scholem als einem seiner besten oder dem besten Freund zu tun hatte. Und Benjamin nun von ganz vielen Leuten und sehr viel Antizionisten, und Judy Butler ist das bekannteste Beispiel, eben immer instrumentalisiert wird als jemand, der sowieso nie nach Israel wollte, und da ist wohl die Faktenlage eine andere. So, abschließend wollte ich jetzt zumindest noch anreißen einige der von mir da hier aufgeführten Thesen. Die erste ist, die kritische Theorie ist nur sehr bedingt, das habe ich versucht anzudeuten zumindest, ist nur sehr bedingt hilfreich im Kampf gegen den Antizionismus. Im Wesentlichen deswegen, weil es wirklich keine große Rolle spielte. Ich habe dir ein paar Zitate gebracht, wo klar wird, dass Horkheimer die Gefahr des Antisemitismus und des antizionistischen Antisemitismus erkannt hat, auch schon in den 50er Jahren. Aber man kann einfach nicht behaupten, wie das manche tun, dass die Kritik des Antizionismus ein großes Thema der kritischen Theorie gewesen sei. Das war sie halt nicht. Die heutige kritische Theorie ist mehrheitlich anti-israelisch und promotet Antizionistinnen wie eben die mehrfach zitierte oder erwähnte Judith Butler, Adorno-Preis 2012, Institut für Sozialforschung unter Leitung von Axel Honneth, und die anderen Leute, die hier aufgeführt sind, haben sie alle auch unterstützt, explizit Alex Demirovic. Das sind alles Leute, die Bücher geschrieben haben über die kritische Theorie und die heutige kritische Theorie wesentlich vertreten. Demirovic, Albrecht Wellmer, ein älterer Vertreter, Nancy Fraser, Dietrich Dietrichsen, Jürgen Habermas, Scheller, Ben Habib, Martin J. Harvey Brunkhorst und zuweilen auch Micha Brumlik. Jürgen Habermas, bestimmt der bekannteste deutsche Intellektuelle weltweit bis heute, lebende Intellektuelle. Habermas hat tatsächlich, denke ich, die größte Schuld auf sich geladen, was die Judith Butler betrifft, weil er auf einer großen Veranstaltung in New York City 2009 ihre anti-israelischen Thesen gutiert hat und damit auch respektabel gemacht hat. Und es hat bestimmt auch eine bestimmte Bedeutung gehabt, dass sie auch den Adorno-Preis bekommen hat 2012. Adornos Hoffnung, das kennen bestimmt viele, dieses Zitat, auf eine Welt, in der man ohne Angst verschieden sein kann, ist für die jüdischen Gemeinschaften außerhalb Israels von sehr großer Bedeutung, aber kann auch in strengem Widerspruch zur Realität eines jüdischen Staates gelesen werden, was tatsächlich der Fall ist, weil viele sich als links- oder liberal oder linksliberal verstehende Vertreter oder Vertreterinnen der kritischen Theorie versuchen häufig zum Beispiel auch dieses Zitat oder Aspekte der kritischen Theorie von Adorno und anderen gerade gegen Israel und die Tatsache, dass es ein jüdischer Staat ist, in Stellung zu bringen. Der nächste Punkt ist auch sehr wichtig, und da kommt gleich nochmal ein Zitat, weil das so wenig diskutiert wird hierzulande, ist mir das sehr wichtig. Entgegen der Vorstellung weiter Teile der Israel-wohlgesonnenen Szene, es geht also hier um die Pro-Israel-Szene, nicht um die Jakob-Augstein-Fraktion, sondern die angenehme Fraktion in diesem Lande, die pro-israelische Szene, die sagt häufig, Israel sei der Staat der Shoah-Überlebenden. Das ist halt empirisch natürlich nicht völlig falsch, weil es gibt natürlich einige Holocaust-Überlebenden, die nach 1945 bzw. 1948 nach Israel gegangen sind, aber dadurch wird Israel nicht zum Staat der Holocaust-Überlebenden. Das ist ganz wichtig. Das ist der nächste Punkt. Israel wurde nämlich nicht wegen, sondern trotz des Holocaust gegründet. Und da habe ich jetzt ein Zitat von 1965 aus diesem Buch, das ich schon mal gezeigt habe, Gespräche mit Ben-Gurion von Moshe Perlman. Das ist in der deutschen Ausgabe erschienen 1964 auf Englisch, und das war vom ersten Botschafter Israels in Deutschland, Rolf Pauls, denke ich war das, hat es an einen Vorwort bekommen, 1966. Das ist ein Zitat, das ich schon sehr interessant finde. Und das eben ein Aspekt beleuchtet, der hierzulande auch in dieser Pro-Israel-Szene sehr selten diskutiert wird, dass eben Israel wegen dem Zionismus gegründet wurde und nicht wegen dem Holocaust. Es geht hier von, also dieses Zitat ist ja von Ben-Gurion in diesem Gespräch, und Ben-Gurion bezieht sich auf eine für ihn und auch für viele andere offensichtlich weltbewegende Rede von Chaim Weizmann, einem führenden Zionisten der damaligen Zeit und ersten Staatspräsidenten Israels. Und Chaim Weizmann hat eben eine Rede gehalten 1936. 1936 gab es den ersten Teilungsplan, also bis 1937 und 1936 wurde es vorbereitet, für das Land, der damals schon von den Arabern abgelehnt wurde. So, und was hat er jetzt gesagt? Also Ben-Gurion schreibt hier, Zitat, keiner der Chaim Weizmanns erschreckende Rede von 1936 vor der Peel Commission gehört hat, wird sie je vergessen. Sie werden sich daran erinnern, dass diese königlich-britische Kommission aufgrund des im gleichen Jahr begonnenen arabischen antijüdischen Terrors nach Palästina gekommen war. Jene Kommission, die den gefeierten Teilungsbericht ausarbeitete. Weizmanns Angaben von ihr waren vielleicht die eingehendste Analyse, die jemals über die schlimme Lage des jüdischen Volkes und seine Stellung in einer nichtjüdischen Welt getroffen wurde. Sie zielten auf den stärksten Anspruch auf sofortige Schaffung eines jüdischen Staates, der jemals vorgetragen wurde. Es war die einzige Möglichkeit, die jüdischen Massen vor dem drohenden Schrecken zu retten. Chaim Weizmann sprach zu diesem Zeitpunkt, 1936, nicht von den 16 Millionen Juden in der Welt, sondern von den unmittelbaren Gefahren, die den 6 Millionen Juden in Europa drohten, die keine Hoffnung hatten und deren Vernichtung bevorstand. Er sprach als ein Prophet des Schreckens. Als er geendet hatte, hörten wir zum ersten Mal von den Lippen der Staatsmänner, in deren Hände das Schicksal des Landes lag, die präzisen Worte: ein jüdischer Staat. Sie wissen, was geschehen ist. Der Teilungsplan der Peel Commission, die internen Konflikte, das Zögern der britischen Regierung, erst ihr Ja, dann ihr Nein und dann der Kriegsausbruch. Die 6 Millionen Juden, von denen Weizmann gesprochen hatte und für deren schnelle Rettung er so leidenschaftlich 1936 plädiert hatte, wurden vernichtet. Diese 6 Millionen waren das Rückgrat der Nation gewesen. Unter ihnen befanden sich die größten Reichtümer der jüdischen Kultur, jüdischen Wissens und des Zionismus. Weizmann hatte für uns alle gesprochen, als er sie um ihrer selbst willen retten wollte. Für die Nation und für die Zukunft des jüdischen Staates. Die Männer, in deren Hände sich der Schlüssel für ihre Rettung befand, verschlossen ihre Ohren und der Vernichter konnte sein Werk ungehindert durchführen. Dies war die größte Tragödie für uns alle. Das war also David Ben-Gurion, 1964 bzw. 1966 auf Deutsch, wo er betont, dass eben Israel trotz des Holocaust und nicht wegen des Holocaust gegründet wurde. Das habe ich hier auch nochmal betont mit Anita Shapira, betont das auch, eine bekannte Historikerin in Israel, und Einat Wilf, auch eine der jüngeren Generation. Einat Wilf ist auch ein Board-Member von meinem Center, Berlin International Center for the Study of Antisemitism. Sie ist eine ehemalige Knesset-Abgeordnete aus Israel und Politikwissenschaftlerin. Und sie hat eine Rede, da hätte man theoretisch eine Ausschnitt hören können, aber das führt es zu weit und wird zu lange dauern. Aber sie hat vor 2 Jahren eine Rede gehalten vom American Israel Public Affairs Committee in USA, IPAC, und da hat sie den Vortrag Zionism Denial genannt, also die Verleugnung des Zionismus, weil sie sehr genervt ist als Israelin, als junge Israelin, als zionistische Israelin und Linke, dass sie sagt, gerade ihre Freunde in Europa, die wohlwollenden pro-israelischen Leute, die sagen immer, ja, wegen Holocaust, es war ja schrecklich und sowas passiert ist und deswegen gibt es ja euren Staat. Und dann sagt sie, das ist falsch. Es gibt diesen Staat nicht wegen dem Holocaust, sondern trotz dem Holocaust, und es gibt den Staat wegen der Geschichte des Zionismus. Und das ist ihr ganz wichtig zu betonen, dass es eben ein normatives, philosophisches, geschichtsphilosophisches Fundament des Staates gibt. Und es ist nicht irgendwie sowas wie eine Wiedergutmachungsleistung der Weltgemeinschaft an den Juden, dass sie den Staat gegeben haben, sondern es war ein politischer Kampf. Und der Kampf wird von Ben-Gurion beschrieben. Scholem beschreibt das in anderer Weise, in anderen Texten auch, und viele andere auch. Es war ein politischer Kampf für den Staat, und da hat der Holocaust eben das allerschlimmste Opfer den Juden gebracht, und war nicht hilfreich, dass es den Staat gegeben hat, sondern es hätte einen viel größeren, viel stärkeren Staat gegeben, wenn es ab 36 schon einen jüdischen Staat gegeben hätte, wie das Ben-Gurion und Chaim Weizmann wollten, und Hunderttausende, man weiß nicht, ob alle gegangen wären, aber Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen Juden wären damals eventuell schon in das Land gekommen. Dann haben wir jetzt hier noch ein paar kürzere Sachen, die vielleicht einige kennen, von Parolen. Es ist nicht zionistisch, Israel bis zum Kommunismus als Slogan zu verbreiten. Ich habe das schon mit mehreren Freundinnen und Freunden in Israel und auch anderswo diskutiert. Die verstehen es meistens gar nicht. Also auch linke Israelis verstehen nicht, was es bedeuten soll, Israel bis zum Kommunismus, weil die sagen, wir haben eine kommunistische Partei zum Beispiel, die ist aber pro-Israel, also die ist innerhalb des, was soll danach kommen? Die würden sich nicht auflösen, sowas. Also das ist ein Slogan, der zumindest in Israel und auch aus zionistischer Perspektive nicht so richtig verständlich ist. Es ist auch paternalistisch, wie das einige Vertreter Stefan Kriegert ist einer davon, auch viele andere meinen, dass man Israel unterstützen muss, deshalb, weil die Welt in Nationalstaaten strukturiert ist und der Kapitalismus herrscht. Sobald das aber nicht mehr der Fall sei, würde dann diese Begründung für linke Werttheoretiker wegfallen, für Israel zu sein. Und das ist auch, wenn man jetzt, ich habe jetzt in der Ankündigung des Jahr 2028, Ausbruch des Kommunismus, angenommen, das könnte später der Fall sein, was man nicht genau weiß, ist es trotzdem aus zionistischer Perspektive einfach nicht so ganz verständlich und nicht unbedingt hilfreich, denke ich. Am Ende mit dem zionistischen Lager, das habe ich am Anfang des Vortrags versucht zu erwähnen, dass es in Israel gerade die Linken sind, die sich auf den Zionismus beziehen und eher als heute als Zionist Camp bezeichnen und die Konservativen, Netanyahu oder Bennett, weniger sich mit der Geschichte des Zionismus identifizieren. Und das ist in diesem Fall, ist in diesem Wahlkampf besonders deutlich geworden. Und am Ende habe ich ja, das habe ich ja mit dem Filmbeitrag schon versucht, mit Punk Juice. Zionist Spring zum Beispiel findet man auch, das ist gerade eine Kampagne, eine Freundin von mir, Alicia aus New York, die hat sich da aufgestellt, das ist eine Kampagne, da geht es um eben einfach um Awareness, Raising Awareness, sprich, dass die Leute in USA, in diesem Fall vor allem in New York, in der Ostküste, aber im ganzen Land eigentlich und auch über USA hinaus, den positiven Aspekt des Zionismus eben kennenlernen. Das ist eben eine, wie das auch in dem Video ganz am Anfang kam von der Staff Shafir, eine hoffnungsvolle normative Idee ist und eben nicht von den Antizionisten benutzt werden darf. Deswegen auch dieser Titel von dieser britischen Zeitschrift Occupy Zionism, also dass man selber den Begriff Zionismus besetzen soll und positiv füllen. Und das ist, glaube ich, von der jungen Generation in Israel, jedenfalls so wie ich die mitbekommen habe, ein wichtiger Aspekt, dass sie sagen, man kann den Begriff ja ohne Probleme positiv füllen. Ja, also sie spricht von Solidarität, von was wir hier als linksliberales Politikprogramm verstehen, aber das ist für sie eben sehr wichtig und ist für sie der grundsätzliche Ausdruck von Zionismus, den sie zum Beispiel in der Nationalhymne sieht, Hatikva, die Hoffnung bedeutet und die Hoffnung der Wiederkehr der jüdischen Souveränität, die sie haben und die sie halt auch mit mehr politischem Inhalt, linkem Inhalt erfüllen möchte. Soweit denke ich mal, war es das eigentlich, ja. Genau.